Kapitel 9 Lars und die Legende vom Meer. Voller Panik schwamm Lars, der kleine Lachs, hin und her. »Wo seid ihr? Wo seid ihr?« rief er. Doch er hörte keine Antwort. »Das kann doch nicht wahr sein«, murmelte er entsetzt. »Sind Sie etwa ohne mich aufgebrochen?« Hektisch sauste er durchs Wasser, drehte jeden Kieselstein um und schaute hinter jede Alge. Nichts. Sie waren weg. Mit schnaufenden Kiemen hielt er inne und ließ sich auf den Grund sinken. »Lars, der Träumer, haben Sie immer zu mir gesagt«, dachte er verzweifelt. »Und Sie haben damit wohl vollkommen recht. Ich Vollidiot hab den Aufbruch verschlafen.« Alle seine Geschwister waren ohne ihn losgeschwommen und hatten sich auf die lange Reise gemacht. Am liebsten wäre Lars jetzt in Tränen ausgebrochen. Doch Fische können nicht weinen. Wird ja auch keiner merken im Wasser. Also verzog er lediglich die Lippen und jammerte still vor sich hin. Eine Unterwasserschnecke kroch mit fragendem Blick an ihm vorbei. Lars schaute weg. Jemand, der sein Zuhause auf dem Rücken schleppte, würde ihn kaum verstehen können. Außerdem waren Schnecken furchtbar besserwisserisch.
»Na, mein Kleiner, was ist denn mit dir los?«
meldete sich plötzlich eine tiefe Stimme neben ihm. Erschrocken fuhr Lars herum und sah einen untersetzten, breitmauligen Fisch mit triefigen Augen behäbig vor sich im Wasser dümpeln. Merkwürdigerweise hatte er einen Schlauch aus dicken Algen um seinen Hals geschlungen.
»Wer bist du denn?« fragte Lars und starrte den seltsamen Fisch mit großen Augen an.
»Karl. Karl der Karpfen. Und wer bist du?«
»Ich bin Lars der Lachs«, erwiderte Lars.
»Und ich bin Chantal«, meldete sich ungefragt eine etwas schleimige Stimme vom Grund. »Chantal, die Schnecke.«
»Ich suche meine Geschwister«, wandte Lars sich an Karl. »Hast du sie vielleicht gesehen?«
Der Karpfen schüttelte würdevoll den Kopf.
»Nein, das tut mir sehr leid. Ich bin seit Stunden niemandem begegnet.«
»Ich möchte keineswegs unhöflich sein, Karl«, meldete sich Chantal die Schnecke zu Wort, »aber ist dir schon aufgefallen, dass du da einige Algen um den Hals geschlungen hast?«
»Das ist mein Schal«, erwiderte Karl und nieste. »Es zieht hier immer so furchtbar kühl an der Quelle.«
Dann wandte er sich an Lars.
»Weißt du denn, wo deine Familie hin wollte?«
»Sie sind bestimmt auf dem Weg ins Traumland«, erwiderte Lars traurig. »Und ich weiß nicht, wie ich dorthin kommen kann.«
»Traumland? Was ist denn das für ein Unsinn?« fragte Chantal und lächelte herablassend.
»Es ist riesig groß und ganz ohne trockene Ufer. Unendlich viele Fische gibt es dort und tolle bunte Pflanzen. Es gibt sogar Riesenfische, die im Trockenen atmen. Und das Wasser schmeckt salzig und wild.«
»Salzig und wild?« fragte Karl und runzelte die Stirn.
»Armer Junge«, meinte Chantal und sah dabei sehr altklug aus. »Man hat ihm die Legende vom Meer erzählt. Und nun glaubt er, dass es diesen Ort wirklich gibt.«
»Meer heißt es also«, sagte Lars begeistert, ohne darauf zu achten, was die Schnecke sonst noch sagte.
»Kennst du das Meer?« wandte er sich aufgeregt an den Karpfen. »Kannst du mir sagen, wie ich dahin komme?«
sagte Karl nachdenklich. »Ich fürchte, die Schnecke hat ausnahmsweise recht.«
»Was heißt hier ausnahmsweise?« empörte sich Chantal. »Ich habe bei Dr. Urschleim an der Weichtierakademie studiert und habe einen Mastertitel in...«
»Das ist jetzt unwichtig«, unterbrach der Karpfen sie. »Siehst du denn nicht, dass der Junge vollkommen durcheinander ist?«
Dann fuhr ihr an Lars gewandt fort.
»Das Meer ist nur eine Idee. Ein schöner Gedanke, mehr nicht.«
Ernst sah er Lars in die Augen.
»So einen Ort gibt es nicht.«
Lars schluckte. Sein Magen krampfte sich zusammen, als hätte er eine eiskalte Murmel verschluckt.
»Aber alle meine Geschwister haben auch an das Traumland geglaubt.«
»Ja, ja, Kinder haben viele Träume«, sagte Karl weise. »Es wird wohl Zeit,
dass du erwachsen wirst. Ich bin ein alter Karpfen und schon viel im Wasser herumgeschwommen, aber glaube mir, so etwas wie das Meer habe ich noch nie gesehen.
Dr. Urschleim meint, das Meer sei ein Bild unserer unerfüllten Wünsche, meldete sich Chantal erneut zu Wort.
Das Meer gibt es nicht, murmelte Lars vor sich hin. Aber das kann doch nicht sein.
Es ist nur ein Traum, meinte Karl und lächelte mitleidig. Aber ganz in der Nähe gibt es einen wundervollen großen Weiher. Dort wohne ich. Und glaub mir, bei mir ist es fast genauso schön wie in deinem Meer. Komm, ich zeige ihn dir.
Tröstend legte er dem kleinen Lachs die Flosse auf den Rücken. Lars schöpfte neue Hoffnung. Also gab es das Traumland doch. Es war nur ein kleines bisschen anders. Kopfschüttelnd sah Chantal die Schnecke den beiden hinterher.
Traumland. So ein Unfug. Dr. Urschleim würde sich im Grabe umdrehen, wenn er wüsste, was die kleinen Fische so alles glauben.
Karl der Karpfen und Lars der Lachs ließen die schimpfende Schnecke hinter sich. »Dieser See, hat der auch bunte Pflanzen?«, fragte Lars, während sie flussabwärts schwamm.
»Nicht direkt«, gab Karl zu, »aber die Algen sind dort besonders schön grün.«
»Und gibt es Riesenfische dort? Welche, die im Trockenen atmen?«
»Das nicht«, sagte Karl, »aber es gibt dort Frösche, die auch im Trockenen atmen.«
»Und wie schmeckt das Wasser?«, hakte Lars nach. »Ist es salzig und kühl und wild?«
»Naja, also für meinen Geschmack ist es manchmal etwas zu kühl«, meinte Karl. »Und nun lass mal gut sein. Du wirst schon sehen.«
Sie waren eine ganze Weile unterwegs. Der Fluss teilte sich und sie folgten einem Seitenarm. Schließlich öffnete sich das Flussbett zu einer flachen, etwas breiteren Wanne. Und winzige Algen färbten das Wasser dunkelgrün.
»Das soll das Meer sein?«, fragte Lars enttäuscht. »Das ist doch nur ein großer, muffiger Tümpel.«
»Also wirklich«, beschwerte sich Karl, »das ist ein wundervoller Weiher. Hier wachsen Seerosen und Fadenalgen und es ist mein Zuhause.«
»Aber es ist überhaupt nicht wie das Meer.«
»Ich sagte doch bereits, das Meer gibt es nicht«, meinte Karl mürrisch.
Offensichtlich war er beleidigt, weil Lars sein Zuhause nicht zu schätzen wusste.
»Nanu? Wer kommt denn, Nanu? Wer kommt mich denn um diese Zeit besuchen?«
meldete sich eine merkwürdige Gestalt zu Wort. Verblüfft sah Lars das vielgliedrige, seltsame Wesen an. Es hatte statt Flossen 8 Beine und 2 Arme, die in Zangen endeten. In der rechten Zange hielt es eine abgebrochene Muschelschale, mit der es sich frisches Wasser zufächelte.
»Wer bist denn du?«, fragte Lars.
»Ich bin Edith, die Edelkrebsin, mein Herzchen. Karl, was hast du denn da für ein süßes Fischlein angeschleppt?«
»Das ist Lars der Lachs und er glaubt tatsächlich noch ans Meer.«
»Ach ja, die Legende vom Meer«, seufzte Edith. »Als kleine Krebsin habe ich besonders gern das Märchen vom Stör und den 7 Krabben gehört. Er spielt auch im Meer und ist so wundervoll gruselig.«
»Gibt es das Meer oder nicht?«, fragte Lars.
Die Krebsin schaute den kleinen Lachs mit einem verträumten Blick an.
»Natürlich gibt es das Meer, tief in deinem Herzen und in deiner Fantasie.«
»Siehst du«, wandte Lars sich an Karl, »ich hab doch recht.«
Karl seufzte.
»Edith, merkst du denn nicht, dass du den Kleinen völlig verwirrst?«
Karl setzte eine Miene auf wie ein ungeduldiger Lehrer, der so tut, als wäre er geduldig.
»Lars, weißt du, was Fantasie ist?«
»Nö«,
erwiderte Lars wahrheitsgemäß.
»Fantasie ist etwas, das man sich ausdenkt, das es aber in Wirklichkeit nicht gibt.«
»Oh.«
»Und so ist es auch mit dem Meer. Das Meer gibt es nur in deinem Kopf, aber nicht wirklich.«
Lars blickte hilfesuchend zur Krebsin, doch diese stemmte nur zwei ihrer acht Beine in die Hüften und schaute Karl vorwurfsvoll in die Triefaugen.
»Alles musst du verderben, du alter Miesepeter! Du hättest den Kleinen ruhig noch ein wenig träumen lassen können.«
Dann meinte sie zu Lars,
»Am besten du verlässt diesen brummligen alten Karpfen, sonst wirst du noch genauso wie er.«
Sie wedelte entrüstet mit ihrer Muschelschale und starkste davon. Karl seufzte tief und zerrte an seinem Algenschal.
»Hey, Karli, altes Triefauge, was hast du denn mit unserer edlen Edith gemacht?«
meldete sich eine neue Stimme zu Wort. Ein Aal schwamm gut gelaunt auf Karl und Lars zu.
»Hallo, Anton«, erwiderte Karl. »Sie ist beleidigt. Wie immer.«
Dann nieste er und tupfte sich mit einer schwammigen Alge die Kiemen.
»Tja, ja«, meinte Anton. »Edelkrebse sind einfach zu empfindlich.«
Dann wandte er sich an Lars.
»Hey, so einen laschen Lachs habe ich ja noch nie gesehen. Was schaust du denn so trübsinnig, Kleiner?«
»Karl sagt, dass es das Meer nicht gibt«, erwiderte Lars geknickt. »Und er behauptet, dass sein Tümpel genauso schön sei, aber das stimmt nicht.«
Anton der Aal kicherte.
»Naja, Karpfen kommen nicht gerade weit rum in der Welt. Ob es das Meer gibt, weiß ich nicht, aber ich kenne einen See, der ist so groß, dass man nicht von der einen Seite zur anderen gucken kann. Und so soll das Meer ja auch sein«, heißt es in den alten Geschichten. »Wenn du willst, kann ich dich dorthin bringen.«
Lars Lachsaugen leuchteten.
»Oh ja, gerne. Kommst du auch mit Karl?«
Karl nieste und klang irgendwie verschnupft.
»Nein, danke. Ich glaube, ich habe mich erkältet.«
»Oh, das tut mir leid«, meinte Lars. »Auf Wiedersehen und gute Besserung.«
»Mach's gut, Karli, alte Schuppe«,
rief Anton fröhlich, und dann schwammen die beiden los. Sie hatten einen weiten Weg zurückzulegen. Der Fluss wurde immer größer und breiter, und irgendwann konnte Lars die beiden Ufer rechts und links nicht mehr erkennen.
»So, da wären wir«, meinte Anton. »Das, mein Freund, ist der See.«
»Aber hier gibt es ja gar keine bunten Pflanzen und das Wasser schmeckt auch nicht salzig und wild.«
»In der Tat«, bestätigte Anton. »Es schmeckt eher ein bisschen muffig.«
Lars ließ enttäuscht die Flossen sinken. Dann plötzlich richtete er sich wieder auf.
»Oh«,
sagte er und seine Augen wurden groß.
»Aber wenigstens Riesenfische gibt es hier.«
»Was für Riesenfische?«
Anton sah sich hektisch um. Plötzlich erstarrte er.
»Ach du meine Güte«, entfuhr es ihm, »das ist Werner der Wels. Oh Backe, mit dem ist nicht gut Würmer fressen.«
»Ob er weiß, wo das Meer ist?«, überlegte Lars laut.
Der Wels hatte sie entdeckt. Mit raschen Flossenbewegungen sauste er auf sie zu.
»Auf jeden Fall weiß er, wo es was zu fressen gibt. Nichts wie weg hier«, rief Anton.
»Boah, der ist aber schnell«, staunte Lars.
»Das ist ja keine Zirkusvorstellung, du Trottel, der will uns fressen«,
zischte Anton. Der Wels kam mit weit geöffnetem Maul auf sie zugerast. Seine spitzen Reißzähne sahen gefährlich aus und seine Augen guckten gierig und böse. Nun musste Anton den kleinen Lars nicht mehr überreden, sich zu beeilen. Lars sauste los und hinterließ eine kleine Wolke aus Schuppen. Mit hastigen Flossenbewegungen kam er an Antons Seite.
»Aber die ganz großen Fische im Meer fressen gar keine kleinen Fische, die fressen Plankton.«
»Dann sind wir offensichtlich noch nicht im Meer angekommen«,
hechelte Anton, während ihm die Zunge vor Anstrengung aus dem Fischmaul hing. Unaufhaltsam kam der Wels näher. Sie konnten schon seinen Atem riechen.
»Hey, Werner«, keuchte Anton, »putz dir mal die Zähne. Du riechst aus dem Maul. Ah, Hilfe, er hat mich gleich.«
Mit einer hektischen Bewegung gelang es Anton, den zuschnappenden Zähnen von Werner dem Wels auszuweichen. Und weiter ging die wilde Jagd. Lars und Anton schwammen wie noch nie in ihrem Leben. Sie ließen den See weit hinter sich und jagten weiter flussabwärts. Mit flatternden Kiemen überquerten sie einen weiteren See und hechteten schließlich mit letzter Kraft über eine Staumauer. Endlich ließ der Wels von ihnen ab. Völlig erschöpft ließen sich die beiden auf den Grund sinken.
»Ich kann nicht mehr«, japste Anton. »Mein lieber Scholli war der hartnäckig.«
»Das war knapp. Ich wusste gar nicht, dass ich so lecker aussehe«, keuchte Lars.
Nachdem die beiden wieder zu Atem gekommen waren, meinte Lars,
»Sieht komisch aus hier. Hast du eine Ahnung, wo wir sind?«
Anton zuckte mit den Flossen.
»Nee, so weit flussabwärts war ich noch nie.«
Plötzlich fing Lars an zu schmatzen.
»Alles okay mit dir?« fragte Anton.
»Schmeckst du das nicht?« entgegnete Lars aufgeregt.
»Was denn?«
»Salz. Es schmeckt ein bisschen nach Salz.«
»Hm«, erwiderte Anton. »Also, ich schmecke nichts.«
Lars ließ sich nicht beirren. »Ich glaube, das Meer ist gar nicht mehr so weit. Komm, wir schwimmen weiter.«
»Du gibst wohl nie auf, was?«
seufzte Anton. »Na gut, ich komm mit.« Und so zogen die beiden weiter flussabwärts. Sie schwammen weiter, immer weiter. Und endlich, nach vielen, vielen Kilometern, bemerkten sie, dass sich etwas veränderte. Der Boden sackte ab und ging tief hinab, tiefer als jeder See. Die Ufer waren nicht mehr zu sehen und ein frisches Wässerchen blies durch ihre Kiemen. Und ganz eindeutig, es schmeckte nach Salz.
»Das kann doch nicht wahr sein«, meinte Anton und schüttelte fassungslos den Kopf.
Lars jubelte. »Das Meer! Wir haben das Meer erreicht!« Überglücklich machte er einen dreifachen Salto rückwärts. »Juhu! Wir haben es geschafft! Wir haben das Meer gefunden!«
Anton nickte wortlos.
»Komm, lass uns weiterschwimmen«, rief Lars.
Anton kratzte sich nachdenklich mit der Schwanzflosse am Kinn. Dafür musste er sich ganz schön verrenken, aber alle sind ja ziemlich gelenkig.
»Das Meer«, murmelte er leise.
»Es ist tatsächlich das Meer.«
»Na Logo«, erwiderte Lars aufgeregt. »Und warum verknotest du dich gerade?«
»Es ist echt verrückt«, erwiderte Anton und kratzte sich nun mit der Schwanzflosse über dem rechten Auge. »Ich habe mir nicht viel Gedanken über das Meer gemacht, aber nun, wo ich hier bin, nun fühlt es sich fast so an, als wäre ich nach Hause gekommen.«
»Wir sind ja auch zu Hause«, aufgeregt schwamm Lars auf und ab. »Das Meer ruft uns, hörst du es?«
»Ja«, erwiderte Anton. »Komm, lass uns weiterschwimmen.«
»Hurra«, rief Lars, und gemeinsam schwammen sie in die unbekannte blaue Tiefe des Meeres. Die beiden erlebten noch eine Menge Abenteuer. Lars fand tatsächlich seine Geschwister wieder und Anton reiste weiter, als er es sich je hatte träumen lassen, dorthin, wo das Meer ganz warm ist, wo bunte Korallen wachsen und Kokosnusspalmen an weißen Stränden stehen. Doch das ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden soll.
Was bedeutet eigentlich Glaube? Der Glaube ist die Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Wer glaubt, weiß ganz genau, dass Gott da ist, auch wenn er ihn nicht sehen kann, und er spürt, dass es den Himmel wirklich gibt, auch wenn er jetzt noch unsichtbar ist. Nach Hebräer 11, Vers 1.